D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute die richtige Dröhnung für euch. Und die kommt aus dem Kaffeeautomaten. Kaffee, Koffein, wer hat's eigentlich erfunden? Woher kommt der braune Stuff und wie viel ist gut für uns? Klein bisschen Kaffee-Know-how haben wir heute Abend für euch. Ob Kaffeegeruch die Luft verschmutzt, wir wissen es nicht. Aber Verena von Keitz weiß, was unsere Städte zum Stinken bringt.
Ja, alle reden immer über Feinstaub, aber soeben wissen wir, dass das Stickstoffdioxid, das wir auch schon mal gehört haben, im Moment besonders blöd ist. Mhm.
D-Radio Wissen.
Facebook-User Christian wiegt nach eigener Auskunft 52 Kilogramm. Das wollen wir nicht bloßstellen an dieser Stelle. Nee, das hat der Christian uns selbst gesagt bei Facebook. Für ihn wären 4 Tassen Kaffee am Tag okay. Er schreibt aber, das halte ich in meinem Leben nicht ein. Ich trinke viel, viel mehr Kaffee. Das ist auch nicht bedenklich, Christian. Erst ab 78 Tassen wird's kritisch, wenn du die hintereinander weghaust. Wenn du sie über den ganzen Tag trinkst, dann ist wieder was anderes. Wir wissen das, weil wir die optimale Kaffeemenge ausgerechnet haben heute. Nur, wo kommt dieser braune Stuff eigentlich her? Kaffee und das Koffein, das drin steckt. Darüber habe ich heute mit dem Medizinhistoriker Wolfgang Eckert gesprochen. Ich wollte wissen, wie Kaffee und seine Wirkung eigentlich entdeckt wurden.
Naja, das fängt schon so an. Ich meine, die Ursprungssage, wie der Kaffee, die Kaffeewirkung überhaupt entdeckt worden ist, die kommt aus dem Mittelalter. Da hat ein Hirte beobachtet, dass die Ziegen immer, wenn die am Kaffeebaum geknabbert haben, dass sie dann so ganz lustig anfingen rumzuhüpfen und die gar nicht mehr zu beruhigen waren. Also ein wirklich aufreizendes Getränk, und das hat ihn nachdenklich gemacht, und dann hat er überlegt mit seinem religiösen Vorgesetzten, wie man das nutzbar machen kann und ob man das auch für Menschen anwenden kann. Gemeint ist sicherlich bei den negativen Wirkungen der sogenannte Koffeinismus. Das heißt also, man kann schon süchtig werden von dem Zeug, und das ist nicht so gut. Dann kriegt man Herzarrhythmien, und je nachdem, was man, also so unregelmäßige Herzschläge, und je nachdem, was man vorher für eine Grundkrankheit gehabt hat, kann das auch übel ausgehen. Also wer was an der Leber hat, da kann das Krankheitsbild durchaus verstärkt werden, oder an der Schilddrüse. Also da kann es schon zu unangenehmen Zwischenfällen kommen, auch wenn man nicht die berühmt-berüchtigten 80 bis 100 Tassen trinkt. Also man soll vorsichtig sein bei Grunderkrankungen. Ansonsten ist das ein relativ ungefährliches Getränk, wenn es richtig angewandt wird.
Also wir halten fest, die Ziege hat entdeckt. Wie ist den Medizinern denn dann aufgefallen, dass Koffein abhängig macht?
Naja, die haben natürlich das Koffein wegen seiner Wirkung genommen. Das, vor allen Dingen in der Romantik ist das zum ersten Mal erforscht worden. Da hat es ein Mensch analysiert, der Friedrich Ferdinand Ruge, übrigens auf Anregung Goethes. Und das ist sozusagen auch schon einer der Benutzer, also Schriftsteller wie Balzac, den Sie genannt haben, oder Goethe oder überhaupt Leute, die sehr viel nachts arbeiten mussten, die haben sehr gerne Kaffee getrunken. Weil man kann sich auch anders stimulieren, natürlich, wenn man so in den Abend hinein arbeitet. Aber das wissen wir alle. Das erste Glas Wein macht die Schreibfeder noch relativ flüssig. Das zweite Glas verleitet einen zum Übermut. Und beim dritten Glas kann man nicht mehr schreiben. Und danach kann man morgens früh alles wegwerfen, was man dann abends geschrieben hat. Also das ist es nicht. Kaffee war's. Da konnten die lange konzentrationsfähig bleiben. Und dann entwickelte sich so eine Kaffeesucht. Die gibt's natürlich heute auch bei Leuten, die ständig unter Strom stehen. Börsenmakler, Leute, die in Büros, in Großraumbüros permanent unter Stress arbeiten müssen. Die nehmen auch gerne Kaffee. Und dann zeigen sich solche negativen Effekte zunächst mal nur so als Symptome. Eigentlich Herzrasen, starkes Herzklopfen, ein bisschen Kopf rein. Manchen wird auch schlecht. Das kann auch zu richtig negativen Folgen führen. Das ist dann auch, da entwickelt sich auch Abhängigkeit. Allerdings nur eine relativ kurze. Also wenn man das dann absetzt, dann hat man so einen kalten Entzug, der dauert aber nur ein paar Stunden eigentlich.
Hat man es denn eigentlich geschichtlich immer nur wegen der Aufputschwirkung konsumiert, den Kaffee, oder hat Kaffee irgendwie auch eine Wirkung gegen diverse Krankheiten gehabt?
Naja, Kaffee ist ein leichtes Diuretikum, also man kann also Wasser abführen, Urin abführen mit Kaffee. Es regt auch die Verdauung an, also auch die Darmperistaltik. Das ist keine lähmende Wirkung, ganz im Gegenteil, sonst würde man es ja nicht nehmen. Also es ist verdauungsanregend. Es wird auch genommen gerne, die Pharmaindustrie hat das dann auch bald entdeckt, als Verstärkung von Schmerzmedikamenten. weil nämlich gerade Acetylsalicylsäure, also unser berühmtes ASS, oder Paracetamol, das sind die beiden, die am meisten genommen werden, die werden durch Zugaben von Koffein leicht verstärkt, weil das Koffein selber eine schmerzlindernde Wirkung hat. Also das ist auch ein Aspekt. Und besonders deutlich wird das beim Kopfschmerz. Also wenn man einen Spannungskopfschmerz hat, also einen Kopfschmerz, sozusagen bei dem die kleinen Gefäße im Gehirn die Ursache sind, weil sie sich nämlich verengen, dann ist Kaffeegenuss ganz gut, weil die Gefäße wieder weit machen. Also das wirkt so relaxierend dann auf Gefäße und erhöht dann den Blutdurchstrom im Gehirn und die Kopfschmerzen gehen weg. Also man kann das auch medizinisch einsetzen. Das hat auch sehr gute Gründe eigentlich, die man pharmakologisch und in der Pharmakokinetik dann im 20. Jahrhundert entdeckt hat.
Medizinhistoriker Wolfgang Eckert über die Entdeckung des Kaffees und des Koffeins, das da drin steckt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr uns in Lübeck hört oder vielleicht in Bamberg, dann herzlichen Glückwunsch. Die Luft bei euch ist gut. Könnt tief durchatmen. Stuttgart, München, Reutlingen, Kiel, Köln und Hamburg. Da ist eher Luft anhalten angesagt oder mal ordentlich abhusten. Das sind nämlich die schmutzigsten Orte Deutschlands 2016. Die Zahlen kommen heute vom Umweltbundesamt. Wir stellen uns die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit der Luftverschmutzung in den deutschen Städten da aus? Verena, du hast den Bericht ein bisschen intensiver gelesen. Was macht unsere Städte so wahnsinnig dreckig?
Negativ aufgefallen ist im vergangenen Jahr besonders das sogenannte Stickstoffdioxid, NO2, wer es genauer wissen will von der chemischen Formel. Ein Stoff, der nach Angaben vom Umweltbundesamt vor allem von alten Dieselmotoren ausgestoßen wird. Für Stickstoffdioxid gibt es EU-Grenzwerte. Die Werte werden ja täglich mehrmals gemessen an mehreren hundert Messstationen in ganz Deutschland. Und schlecht sieht es wirklich wieder aus an vielen verkehrsreichen Straßen. Da wurde nämlich an mehr als jeder zweiten Messstation der Jahresgrenzwert überschritten.
Das ist beunruhigend. Wie sieht es mit Feinstaub aus? Da haben wir in den letzten Jahren auch immer sehr viel drüber gesprochen.
Da sind die Werte eigentlich besser geworden. Also sie sind so gut wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Da wurde der zulässige EU-Grenzwert nur an der Messstation Stuttgart-Neckartor überschritten. Wenn man jetzt aber schärfere Grenzwerte anlegt, wie es zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO bei der Luftverschmutzung tut, dann sieht es eben schon nicht mehr so rosig aus. Da ist dann fast ein Viertel aller Messstationen deutlich drüber gewesen. Außerdem sagt das Umweltbundesamt, dass die Werte vom Feinstaub auch mit der günstigen Wetterlage im letzten Sommer zu tun haben könnten. Die hätten die Feinstaubbelastung einfach geringer gehalten als zum Beispiel im Jahr 2015.
Also wenn man es zusammenfasst, die Luft ist schlecht immer noch im Großen und Ganzen und damit auch schlecht für unsere Gesundheit.
Ja, muss man einfach so sagen. Luftverschmutzung wird ja dafür verantwortlich gemacht, dass es mehr Herz- und Kreislauferkrankungen gibt. Der Feinstaub reizt Schleimhäute, kann zu Entzündungen in der Luftröhre oder in den Bronchien sorgen. Und wenn wir mal auf Stickstoffdioxid gucken, dann ist das vor allem schlecht für Leute mit Asthma. Es ist aber auch schlecht für Pflanzen, die krüppeln dann eher so rum unter solchem Einfluss, werden gelb. Außerdem sorgt das Stickstoffdioxid dafür, dass der Boden versauern kann und überdüngt wird.
Was kann man tun, damit es vielleicht ein bisschen besser wird?
Ja, wenn man da so eine Patentlösung hätte, ne? Ist eine ewige Frage. An Platz 1 der Diskussion stehen ja immer einfach die Fahrverbote für alte Dieselautos, weil da von denen eben so viel ausgestoßen wird. Das fordert auch die Chefin vom Umweltbundesamt. Es müsse endlich Möglichkeiten geben, Fahrverbote auszusprechen für diese Fahrzeuge, da wo die Luft besonders schlecht ist.
Zum Beispiel in Stuttgart.
Ja, das ist ja durch den krassen Verkehr und die Kessellage besonders betroffen. Da gab es ja auch schon im vergangenen Jahr tageweise Fahrverbote. Aber grundsätzlich Fahrverbote für alte Dieselwagen durchzusetzen, ist offenbar sehr schwierig. Umweltministerin Barbara Hendricks hat im letzten Dezember Vorschläge gemacht in die Richtung, konnte sich aber dann eben nicht gegen den damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel durchsetzen. Es gibt noch ein paar andere Ideen, die davon weggehen, von diesem umstrittenen Thema, wie man die Luft besser machen könnte.
Bäume pflanzen.
Ja, Bäume pflanzen ist sowieso, bitte nicht immer so viele Bäume abhacken. Das geht jetzt mal in Richtung Köln. Ha? In Stuttgart gibt es gerade ein Pilotprojekt. Da soll eine 100 Meter lange Mauer aus Moos die Luft sauberer machen, haben wir schon hier drüber berichtet. Und in Rotterdam, in den Niederlanden, da hat ein Künstler eine Art Luftstaubsauger gebaut, der den Feinstaub rausfiltert aus der Luft und für saubere Luft im Umkreis von 60 Metern sorgt.
Aha.
Kann man natürlich jetzt alles eher als Anregung sehen, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen und neue Lösungen zu suchen.
Bleiben wir bei der Anregung. Was empfiehlst du, uns zu schützen? Wie sollten wir vorgehen vor dieser dreckigen Luft in den Städten?
Also Luft anhalten geht ja nicht. Drinnen bleiben ist vielleicht auch nicht für jeden die richtige Möglichkeit. Wer vor die Tür geht, der atmet einfach diese verpestete Luft ein. Da gibt es wenig Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Du kannst einfach nur selber dafür sorgen, dass die Luft insgesamt besser wird, indem du einfach selber das Auto so oft wie möglich stehen lässt und Fahrrad fährst oder zu Fuß gehst.
Das Umweltbundesamt hat neue Zahlen vorgelegt zu Feinstaub- und Stickoxidbelastung im letzten Jahr 2016 in Deutschland. Da muss man sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt gehen wir ins Wasser. Gebiete, die bitteschön auch nicht dreckig werden dürfen, weil es dort so ganz fantastische Sachen gibt, wie zum Beispiel leuchtende Seeanemonen, Tiefseekorallen, seltene Fischarten, ein bisschen wie bei Findet Nemo. Zum Beispiel vor der Küste Chiles im Südpazifik. Da schaut es so aus. Deshalb hat das Nationale Fischereiamt von Chile gesagt, bitte schützt diese Region. Es wurde eine 11.000 Quadratmeter große Schutzzone geschaffen. Was es genau bedeutet, eine Schutzzone dort. Das habe ich heute mit Rainer Fröse besprochen. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, Geomar. Ich wollte von ihm wissen, was das Gebiet vor Chile für ihn als Forscher so eigenartig macht.
Die Küste vor Südamerika und Chile gehört zu den wenig erforschten Gebieten der Welt. Wenn man sich also mal die Punkte anguckt, wo wir im Ozean so Proben genommen haben global, dann ist das ein Gebiet, wo es ziemlich wenig Punkte gibt. Also von daher noch nicht sehr erforscht. Und von daher erstmal schützenswert, damit wir dann auch mal nachsehen können, was gibt es da eigentlich.
Was weiß man denn schon jetzt? Was gibt es da?
Naja, es gibt also unterirdische Vulkane. Es gibt so eine Kette von Unterseebergen dort. Einige kommen auch über die Wasseroberfläche. Das sind die Inseln, zum Beispiel Juan Fernandez Insel. Die sind auch dünn besiedelt. Aber da gibt es auch einheimische Arten. Mehrere Vogelarten sind einheimisch. Da gibt es unter anderem aber auch Pinguine. Da gibt es Seebären. Und um die Inseln herum natürlich jede Menge Leben im Wasser. Wale, Schildkröte, Tiefseefische, seltene Fische. Kommt also sehr viel vor.
Jetzt kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn das Ganze eine Meeresschutzzone wird, dass einfach die Natur und eben auch die Tiere da geschützt werden sollen. Oder worauf kommt es darauf an?
In einem Schutzgebiet kommt es wirklich darauf an, wie es umgesetzt wird. Es gibt das internationale Ziel der Vereinten Nationen, etwa 10% der Weltmeere zu schützen bis zum Jahr 2020. Davon sind wir noch weit entfernt. Wir haben im Augenblick so etwa 3% der Weltozeane als Schutzgebiete erklärt. Aber wenn man genauer hinsieht, die wirklich geschützt sind, wo zum Beispiel keine Fischerei erlaubt ist, ja, da sind wir so im 1%-Bereich. Also da gibt es noch sehr viel zu tun.
Was darf man dort und was darf nicht gemacht werden? Jetzt haben Sie gerade schon Fischerei genannt. Da darf man ja vermutlich nicht mehr fischen.
Naja, wir haben also bisher sehr wenig Informationen, was in diesem neuen Schutzgebiet erlaubt sein wird und was nicht. Ich hoffe, dass Fischerei ausgeschlossen wird. Meistens ist das nicht der Fall, wenn die Inseln bewohnt sind wie hier. Dann wird zumindest in einem engeren Gebiet um die Inseln Fischerei weiter erlaubt. Ich vermute aber, dass die großen Flotten ausgeschlossen werden. Das ist ja ein Hoheitsgewässer von Chile. Man hat um diese Inseln herum etwa 200 Seemeilen Hoheitsgewässer. Und in denen haben Länder das Recht, also externe Flotten auszuschließen.
Also da dürfen keine Schiffe mehr durchfahren, ja?
Ja, Schiffe schon, aber halt, es darf nicht gefischt werden.
Jetzt gab es aber in den vergangenen Jahren auch zwei große Zonen, die als Meeresschutzgebiete deklariert wurden, nämlich die Antarktis und Hawaii. Wenn so eine Zone als Meeresschutzgebiet deklariert wird, bringt es denn wirklich was?
Ja, ich glaube schon. Also in Hawaii haben wir eine der wenigen Gebiete auf der Welt, wo auch vorher keine Fischerei stattgefunden hat. Und man findet da erstaunlich viele Fische und man findet erstaunlich viele große Fische, vor allem Haifische. Das kann man nur da sehen, wir brauchen solche Gebiete. In der Rosssee, in der Antarktik ist es ähnlich. In diesem großen Gebiet, von dem wir sprechen, da lebt unter anderem der Krill. Das ist die Nahrungsgrundlage des gesamten Seegebiets da und auf den gab es eine Fischerei. Und die wird nun in diesem Gebiet ausgeschlossen. Das ist auch sehr gut.
So, jetzt ist Deutschland nicht Chile, aber gibt es solche Meeresschutzgebiete auch in Deutschland?
Jawohl, auch in Deutschland haben wir Meeresschutzgebiete, die heißen Natura 2000 Gebiete. Allerdings ist bei deren Einrichtung nicht festgelegt, was denn da geschützt werden soll.
Wo sind denn diese Natura 2000 Gebiete?
Die liegen so direkt vor unseren Küsten, also im Grunde außerhalb der 12-Meilen-Zone, weil 12 Meilen gehört wieder zu den Ländern, also Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Dahinter ist dann der Bund sozusagen zuständig und der hat da Meeresschutzgebiete erklärt.
Und was gibt's da Besonderes?
Naja, da sind also Sandriffe drin, da sind um Helgoland Gebiete drin. Das ist die Doggerbank, ist ein sehr produktives Gebiet, was Fischerei angeht. So eine Sandbank, auf der sehr viele Fische vorkommen. Unser Kabeljau, aber auch Wittling und Schollen und andere. Das sind unsere Gebiete, aber leider, wie gesagt, wird bisher da sehr wenig geschützt. Alles, was vorher da gemacht werden durfte, darf immer noch gemacht werden. Nur neue Nutzungen wurden ausgeschlossen. Dagegen gab es natürlich massiven Protest inzwischen auch aus Brüssel und man ist jetzt dabei, endlich sich neue Regeln auszudenken, was denn in diesen Gebieten geschützt werden soll. soll.
Chile hat im südlichen Pazifik ein Meeresschutzgebiet geschaffen. Das Nationale Fischereiamt Chiles hat diese Woche mitgeteilt, dass dieses Gebiet etwa 11.000 Quadratmeter groß ist und es liegt beim Juan Fernandez Archipel. Und der ein oder andere, dem mag Juan Fernandez vielleicht was sagen. Und diese Insel dort, die wurde nämlich auch schon mal beschrieben. Ganz berühmt von Daniel Defoe in seinem berühmten Roman Robinson Crusoe. Also beim nächsten Mal lesen, wisst ihr auch, da gibt's jetzt eine Meeresschutzzone. Was solche Schutzzonen genau bedeuten, das hat uns Rainer Fröse vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit gestern ist er weg. Der Wikipedia-Artikel wurde auch gleich schon geändert. Das ist die harte Realität von einem, der sich auch für online eben eingesetzt hat, lustigerweise. Rüdiger Grube hat gestern den Rücktritt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn bekannt gegeben. Heute fordern die Grünen, Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel, dass die Bahn bitteschön einen Strategiewechsel jetzt hinlegen muss. Soll keine Prestigeobjekte mehr geben. Die Deutsche Bahn soll sich nicht mehr in anderen Ländern so engagieren, wie sie es gerade macht. Stattdessen soll es ein ordentliches Angebot in Deutschland geben. Wie soll das genau aussehen? Der Radiowissen-Reporter Martin Krinner hat euch mal gefragt, was ihr von der Bahn gerne hättet und vor allem, welche Beziehung ihr zur Bahn habt.
Wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren?
Da muss ich mal kurz nachdenken. Das war letzte Woche.
Und wie war das?
Das war wunderbar, ganz toll.
Ja, es gibt auch die Leute, die bei der Deutschen Bahn einfach nichts zu meckern haben. Oder die sagen, wir beschweren uns da alle auf ziemlich hohem Niveau. Aber diese Leute sind ganz klar in der Minderheit.
Ist schon mal was schiefgelaufen bei der Bahn?
Ja, so in 40%, 50% der Fällen gefühlt.
Wer häufig die Bahn benutzt und damit quer durch Deutschland fährt, der kann so einiges erzählen. Hier sind die wichtigsten Beschwerdegründe. Nummer 1. Unsere Züge sind einfach viel zu voll.
Ich bin das letzte Mal Bahn gefahren zur Weihnachtszeit. Also ich fahre meistens mit der Bahn dann in die Heimat. Das sind immer so 4 Stunden Fahrt ungefähr mit der Regionalbahn. Ist aber immer extrem voll.
Ich hatte mal ein Ticket für ein ICE, bin eingestiegen und der Zug war so überfüllt, dass wieder Leute rausgeschmissen wurden. Auch egal, ob man den eigentlich schon gebucht hatte oder nicht.
So, woran liegt das jetzt?
Das liegt wie so oft am Geld. Also im Fall von vom Nahverkehr werden die Verkehre ja nicht mehr von der Bahn eigenwirtschaftlich gefahren, sondern die werden bestellt.
Sagt Lukas Ifländer, stellvertretender Vorsitzender von Pro Bahn. Und wenn jetzt ein regionaler Verkehrsverbund sagt, wir brauchen auf einer bestimmten Strecke um eine bestimmte Uhrzeit einen kurzen Zug mit wenigen Plätzen, dann liefert die Bahn halt auch nicht mehr.
Das heißt, wenn der Besteller natürlich vorgibt, 550 Sitzplätze und steigen 800 Leute ein, dann stehen natürlich 250.
Und dann gibt es noch einen zweiten Grund.
Der andere Punkt ist, man kann teilweise auf bestimmten Strecken keine längeren Züge fahren lassen, weil die Bahnsteige zu kurz sind.
Was da also helfen würde, wäre mehr Geld vom Bund für den Regionalverkehr und längere Bahnsteige. Beschwerdegrund Nummer 2. Viele Leute fühlen sich auf dem Bahnhof nicht sicher, vor allem nachts.
Was ich gerade nicht mag, ist, wenn ich abends in Köln bin, fahre ich ungern mit dem Zug zurück. Der fährt zwar immerhin einmal die Stunde, das ist ja schon ganz gut, aber es ist halt irgendwie nicht so schön, eine Stunde lang allein am Bahnsteig zu stehen, sowas.
Lukas Ifländer würde deswegen die Bahnhöfe ganz anders betreiben lassen.
Das liegt daran, dass man in den letzten Jahren oder auch schon in den letzten Jahrzehnten immer weiter von dem Konzept, dass man quasi einen Bahnhofsvorsteher oder so etwas hat, weggegangen ist. Das heißt, die Bahnhöfe werden irgendwo zentral gemanagt. Wenn irgendwo eine Lampe defekt ist, dann darf man froh sein, wenn die nach ein paar Tagen ausgetauscht wird. Überwachungskameras sind auch nicht so der Standard. Und wenn, dann werden die eigentlich nur zur Kriminalitätsaufklärung und nicht zur Vermeidung eingesetzt. Das heißt, die Präsenz fehlt einfach.
Auf einigen Linien ist das inzwischen besser geworden, weil Sicherheitspersonal am Bahnsteig oder in den Zügen selber eingesetzt wird.
Aber wenn jemand vor Ort wäre, der zuständig wäre und ein Ansprechpartner da wäre, dann würden sich viele Menschen, denke ich, viel sicherer fühlen. Also Bürgerbahnhofskonzepte, wo Ehrenamtler diese Bahnhöfe übernommen haben und wieder aufgehübscht haben, wo wieder Empfangsräume vorhanden sind, die kommen bei den Menschen wahnsinnig gut an.
So, jetzt gibt es noch ein paar andere Beschwerdegründe. Ein bisschen mehr Pünktlichkeit wäre super. Das stört allerdings überraschend wenige von euch. WLAN in allen Zügen, nicht nur im Fernverkehr, das wünschen sich einige, damit man während der Fahrt auch mal arbeiten oder einen Film schauen kann. Absolut einig waren sich allerdings alle Leute, die ich heute gefragt habe, beim Preis. Die Bahn ist einfach viel, viel, viel zu teuer.
Auch vor allem für Studenten gerade. teilweise, wenn man sich für den nächsten Tag zum Beispiel ein Zugticket kaufen muss, spontan, dann zahlt man 100 Euro für eine Strecke von 2 Stunden. Das finde ich, darf eigentlich nicht so sein, vor allem wenn man es vergleicht mit Auto, den Kosten, wenn man eigentlich dann mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ich finde, er sollte auch mehr auf die Umwelt und auf ja, den Geldbeutel des Einzelnen geachtet werden.
Auch da sieht Lukas Iflender aber das Problem nicht bei der Bahn selber, sondern bei der Politik.
An einzelnen Punkten kann man sicher noch etwas optimieren und vor allem den Wasserkopf der Bahn kann man verbessern, aber hauptsächlich liegt das in den Händen der Politik.
Die sollte dafür sorgen, dass die Bahn nicht nur darauf schielt, Gewinn zu machen, sondern die Leute günstig von A nach B zu bringen. Dafür müssten wir allerdings im Herbst andere Leute wählen.
Das trifft's recht gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellt euch mal vor, ihr steigt in den Flieger ein. Ihr setzt euch dann hin und neben euch sitzt ein Falke. Also dieser Vogel mit diesem schwarz-braun gefiederten, gestreiften Gefieder. Der guckt euch dann so an und ihr guckt zurück. Sprechen geht natürlich nicht, weil Vogel, Mensch, die Kommunikation, die funktioniert noch nicht so wirklich. Aber es gibt ein Bild in der Tat von der Flugkabine, das ist die ganze Mittelreihe voll mit Falken. Verena, du hast das Bild mal genauer angeschaut. Wo kommen die her und was für eine Geschichte?
Also das Foto auf Reddit ist verbreitet worden, hat sich explosionsmäßig dann wirklich weiter verbreitet. Diese Greifvögel, die da so einträchtig in der Mittelreihe auf den Tischen, auf den Klapptischen sitzen, auf so einer Lederunterlage, haben alle eine Haube auf dem Kopf, also dadurch können sie nichts sehen, scheinen aber insgesamt einen ganz interessanten, entspannten Eindruck zu machen.
Wie kommen die zu so einer Reise? Ich meine, ein Vogel ist ja eigentlich so gebaut, dass er fliegen kann und nicht das Flugzeug braucht.
Ja, würde man denken, aber wenn es dann so sehr weit wird und man will sehr schnell von A nach B, dann braucht man das Flugzeug und das steckte wohl dahinter. Also diese Falken gehören, wie Stern.de berichtet, einem Prinzen aus der saudi-arabischen Königsfamilie. Der hat angeblich für 80 Falken Tickets gekauft. Falken zur Jagd gelten in verschiedenen Ländern im arabischen Raum ja als Prestigeobjekt, können auch gerne mal 30.000 Euro kosten. Mhm. Und es kommt anscheinend nicht selten vor, dass die in der Gegend mit auf Reisen ins Flugzeug genommen werden. Mhm. Deshalb haben auch tatsächlich Airlines wie Qatar Airways Richtlinien, wie viele Falken jeder Passagier eigentlich mitnehmen darf. Das geht dann je nach Reiseklasse von 1 bis zu 6 Falken, je nachdem, ob du Economy oder Premium fliegst. In diesem Fall hat der saudi-arabische Prinz aber anscheinend doch genug Geld hingelegt, dass er über diese Richtlinie sich hinwegsetzen konnte und all seine Vögel mitnehmen konnte.
Das wäre mal spannend, was so ein Falkenticket theoretisch kostet. Ob das dann der genaue Preis ist irgendwie für einen Passagier auch,
ja,
oder nur irgendwie
schon
die Hälfte. Ja, das ist ja schon schräg die Kiste eigentlich, oder?
Denkt man. Aber wenn du in den USA unterwegs bist per Flugzeug, dann kann es dir auch mal passieren, dass in der Kabine noch ganz andere Tiere mitfliegen. Truthähne, Minischweine oder Affen. Da gibt es nämlich seit 1986 den Air Carrier Access Act, der Fluggesellschaften dazu verpflichtet, sogenanntes Emotional Support Animals mitzunehmen. Also Tiere, die Menschen mit zum Beispiel Angststörungen beruhigen. Und da ist wirklich ganz schön viel Viehzeug unterwegs.
Und die setzt man sich dann auf den Schoß und die sind in der Kabine dabei.
Ja, da gibt es auch schöne Fotos von so Schweinchen, die dann da auf dem Schoß liegen und Truthennen, die aus dem Fenster gucken. Allerdings wird das gerade auch heiß diskutiert, muss man sagen, weil es offenbar recht viel Missbrauch gibt. Du musst nämlich eigentlich deinem Tier nur so eine entsprechende Weste anziehen, eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass du das Tier brauchst für deine emotionale Stabilität und dann kannst du mit ihm einchecken. Das heißt, möglicherweise werden die Vorschriften demnächst auch wieder eingegrenzt auf sogenannte Service Animals, also sowas wie wirkliche Behindertenbegleithunde oder auch Blindenbegleitponys, die gibt es nämlich inzwischen auch ziemlich häufig in den USA.
Ist vielleicht auch ein Thema für morgen, die Blindenbegleitponys, Verena. Tiere im Flugzeug, es geht vom Falken über Hunde bis zu Schweinen, da gibt es ganz schön viel. Ob die Tiere immer so viel Spaß am Fliegen haben, sei jetzt mal dahingestellt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Auf wie viele Überstunden kommt ihr so, wenn ihr mal zusammenrechnet? Im Job, an der Uni oder bei dem, was ihr macht, kommt ihr auf 22 Millionen Überstunden im Jahr? Die Polizei in Deutschland schafft diesen Highscore, unglaubliche 22 Millionen Überstunden für das Jahr 2016. Die Bild-Zeitung hat es heute gemeldet. Zusammengerechnet hat die Gewerkschaft der Polizei 22 Millionen Überstunden. Das ist eine sehr große Zahl, das ist sehr viel. Es bedeutet umgerechnet, dass jeder Polizist fürs Jahr 2016 71 Überstunden gemacht hat. Woher kommt dieser riesige Berg an Überstunden? Darüber habe ich heute mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Ich wollte zuerst von ihr wissen, ob denn die Zahl 22 Millionen Überstunden für 2016 so richtig ist.
Also so wie die Bild-Zeitung das gemeldet hat, zumindest in der Online-Ausgabe stimmt es nicht. Diese 22 Millionen Überstunden, wenn sie denn so stimmen, haben sich insgesamt zusammengetan, also sind insgesamt aufgelaufen. Das sind nicht die Zahlen, die nur im vergangenen Jahr entstanden sind. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir wirklich trotz viel Recherche und Telefonaten nicht verifizieren konnten, woher diese Zahl kommt. So ungefähr muss die stimmen, denn schon im vergangenen Jahr waren 18 bis 20 Millionen Überstunden und nun sind es ja wahrscheinlich nicht viel weniger geworden, aber ob es jetzt wirklich, ob die 22 stimmen, können wir nicht sagen, aber die Zahl ist tatsächlich unheimlich hoch.
Also vorsichtig ein bisschen damit umgehen und was wir auch festhalten ist, diese Überstunden haben sich über einen längeren Zeitraum angesammelt. Lass uns doch mal ins Detail gehen, woher stammt ein Großteil dieser Überstunden?
Also ganz klar, der ganz große Teil stammt aus dem Jahr 2015, da sind die sehr angestiegen, die Überstunden, und das ist dieser Berg, den die Polizei jetzt noch mit sich rumträgt. Und das ist klar, das sind ganz überwiegend, ist das die Flüchtlingssituation an der Grenze. Das heißt, es sind die Grenzkontrollen oder eben auch die Datenaufnahme an der Grenze, aber dann später eben auch die Polizeieinsätze oder eben die ganz reguläre Polizeiarbeit in den Flüchtlingsunterkünften. Da ist ja auch viel an Datenfragen und dann eben auch die Sicherheit, was Flüchtlinge betrifft. Und dann muss man ja auch bedenken, hatten wir ein paar Sicherheitsvorkommnisse. Auch vor dem Anschlag von Berlin hatten wir das abgesagte Fußballspiel zum Beispiel. Das heißt, das sind eben auch Sachen, wo die Sicherheit hochgeschraubt worden ist, wo dann an Bahnhöfen zum Beispiel Polizei sichtbar mit der Waffe patrouilliert, und das braucht einfach Kräfte.
Grenzkontrollen hast du gerade schon genannt und die Flüchtlingssituation, die so viele Überstunden für die Polizisten veranschlagen. Was sind weitere Bereiche, in denen die Polizisten eben schnell in die Überstunden kommen?
Also das ganz Klassische sind die Großeinsätze, die geplanten Einsätze für Großereignisse. Da fallen unheimlich viele Stunden an. Das eine Beispiel dafür, das wirklich planbar ist und das wahnsinnig Stunden zieht, das sind Fußballspiele mit eben der Polizeibegleitung. Aber man kann sich jetzt eben auch vorstellen, der G20-Gipfel, der jetzt kommen wird und Ähnliches. Das sind Einsätze, die eben, weil sie planbar sind, eben auch viel Personal erfordern. Irgendwas, das überraschend passiert, da muss man erst mal gucken, wo man die Polizei herbekommt. Aber für solche Einsätze, die planbar sind, da werden unheimlich viele Polizisten hingeschickt.
Dann bleiben wir kurz bei dem, was planbar ist, so ein Fußballspiel. Hast du da konkrete Zahlen dazu, wie viele Beamte da rangezogen werden?
Ich denke mal, wenn solche Zahlen gemeldet werden, dann werden das schon mal eher die höheren sein. Aber trotzdem, ich lese mal ein paar vor. Im vergangenen Jahr im Mai, Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, rund 1700 Einsatzkräfte. Oder insgesamt, das ist wieder eine Zahl von 2015, 1,7 Millionen Einsatzstunden zur Sicherung der Bundesliga. Noch ein konkretes Beispiel: Düsseldorf, in Mönchengladbach regelmäßig bis zu 1000 Beamte im Einsatz. Und die höchste Zahl, die ich gefunden habe, Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 im November vergangenen Jahres, 2000 Polizisten im Einsatz.
Also das frisst natürlich der Sport und da entstehen natürlich auch Überstunden. Wie geht man jetzt damit um? Gibt es da schon konkrete Pläne, wie man aus den Überstunden raus will?
Es gibt Zahlen, die das Bundesinnenministerium heute rausgegeben hat zur Bundespolizei. Da heißt es, und da sieht man wieder, wie viel das mit den Flüchtlingsfragen auch zu tun hatte, seit dem März vergangenen Jahres, das heißt, als die Flüchtlingszahlen runtergegangen sind, soll die Zahl jetzt bei der Bundespolizei von 3 Millionen auf 2 Millionen runtergegangen sein. Das heißt, man baut schon ab, aber das wird insgesamt nicht so einfach möglich sein, denn das ist jetzt wieder die Frage Sicherheitslage. Das wird ja im Moment nicht besser. Und auch die Zahl der Flüchtlinge, die kommen, ist ja immer noch im Vergleich zu, sagen wir, vor 3, 4, 5 Jahren relativ hoch. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Extremsituationen jetzt, aber wir haben auch keine echte Entspannung. Das heißt, der Abbau wird einfach eine ganze Weile dauern.
Die Polizei in Deutschland macht zu viele Überstunden. Das ist so. Diese 22 Millionen, diese Zahl, die wir heute lesen, die betrifft nicht nur das Jahr 2016, sondern die hat sich bis ins Jahr 2016 so angehäuft.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In D-Radio Wissen. So ein Polizist, ne? Den wünscht man sich ja eigentlich schon ausgeschlafen und gut gelaunt im Job, wenn er da mal vorbeikommen muss, um irgendwas zu prüfen oder zu regeln. Nicht übermüdet. und vor allem keine Überstunden in den Knochen. Ist aber nicht so. Wir haben eben gehört, die Polizei in Deutschland macht sehr, sehr viele Überstunden. Wie die genau entstehen und wie viel Zeit ein Polizeibeamter zum Beispiel hat, wenn bei uns eingebrochen wurde, sprechen wir da mal drüber mit Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Schönen guten Abend, Herr Fiedler.
Schönen guten Abend.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen ein paar Bereiche angesprochen, bei denen die Überstunden anfallen, zum Beispiel große Ereignisse wie Fußball, Planbares wie der G20-Gipfel und eben auch die Grenzsicherung mit dem Flüchtlingsthema seit 2015. In welchen Bereichen würden Sie sagen, leidet die Polizeiarbeit unter den Überstunden? Was merken wir konkret, wenn bei der Polizei zu viele Überstunden gemacht werden?
Ja, ich kann das mal bezogen auf die Länderpolizeien. Also Sie haben ja gerade schon gesagt, Grenzsicherung, da ist die Bundespolizei natürlich ganz besonders betroffen. Bezogen auf die Länderpolizeien sind das insbesondere drei Organisationseinheiten, die ganz besonders und überproportional belastet sind. Das sind einmal die Spezialeinheiten, die also in besonders schwerwiegenden Fällen entsprechende Zugriffe machen oder observieren.
So was wie das SEK?
Genau, auch die mobilen Einsatzkommandos, also die unsere sogenannten Gefährder observieren müssen. Also die sind ganz besonders betroffen. Dann sind die Bereitschaftspolizeien, die also Demonstrationen, Fußballeinsätze und diese Gipfel und Ähnliches zu bewerkstelligen haben, sind überproportional betroffen. Und die Kriminalpolizei. Mhm. Das sind so die drei großen Felder, die wirklich, sagen wir mal, mehr Überstunden anhäufen, als sie eigentlich Anteil an der Organisation haben.
Wer hält sich denn dann an die Arbeitszeiten bei der Polizei?
Das kann man so pauschal nicht sagen, aber im Streifendienst beispielsweise ist es schon so geregelt, dass sie sogenannte Schichtdienstmodelle haben, in denen das also eher nicht so möglich ist, dass man so sehr viel Überstunden in dem Maße anhäuft. Im Verkehrsbereich ist es nicht ganz so dramatisch. Mhm. Aber das Problem ist ja, glaube ich, eher zu besprechen, was das auslöst in den Bereichen, die ich jetzt gerade skizziert habe. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Was sagen Sie denn dann, wenn es zu viele Überstunden bei der Bereitschaftspolizei oder SEK oder bei der Kripo gibt?
Ja, der entscheidende, man muss auf einen Wirkmechanismus hinweisen, das kennzeichnet eben, dass wir da zu wenig Personal haben. Das ist ein ganz trivialer Zusammenhang und das führt natürlich zu reichhaltigen Konsequenzen. Zum einen führt es dazu, dass die Kollegen ihrem jeweiligen Dienstherrn natürlich zinslose Darlehen gewähren, weil sie natürlich kostenfrei arbeiten und das irgendwo auf Halde liegen haben. Das sind ja Überstundenberge, die permanent vor uns hergeschoben werden. Das ist ja nicht etwa so, als wenn die in ein, zwei Jahren abzuleisten wären.
Aber da könnte man ja sagen, da muss man sich einfach besser organisieren, oder?
Ja, man muss mehr Personal einstellen. So einfach ist die Situation. Besser organisieren kann man sich natürlich dann nicht, weil das würde sonst bedeuten, dass wir die Gipfel nicht machen, dass wir in der Fußball-Bundesliga entsprechende Spiele absagen. Und das würde bei uns ganz besonders bedeuten, dass die Kriminalpolizei bestimmten Straftaten nicht mehr nachgeht. Und das dürfen wir nicht. Wir haben Strafverfolgungszwang in Deutschland, anders als in den Niederlanden beispielsweise. Und das bedeutet im Ergebnis, dass wir de facto nur in bestimmten Deliktsbereichen, naja, ich sag mal, die Kriminalität verwalten und nicht mehr so ermitteln. Wir haben also eine Riesendiskussion zwischen den Spuren, die wir eigentlich haben und den tatsächlichen Ressourcen, um denen nachzugehen.
Wo merkt man das denn konkret, dass die Beamten so viel Zeitdruck haben, dass sie sich nicht mehr genau mit dem auseinandersetzen können, mit dem Fall, wenn sie gerade bei der Straftaten bleiben?
Ja, wenn Sie den Ermittlungsbereich der Kriminalpolizei nehmen, dann merkt man das insbesondere im Bereich der Massenkriminalität. Also das betrifft zum Beispiel, nehmen wir mal an, einfache Diebstahlsdelikte, Körperverletzungsdelikte. Das können aber auch Kelleraufbrüche sein und vergleichbare Delikte, in denen also tatsächlich nicht mehr allen Spuren nachgegangen werden kann. Das merkt man in den Bereichen, dass wir Spuren aufkommen, zum Beispiel DNA-Spuren haben, die nicht mehr ausgewertet werden können, sondern da monatelang in den entsprechenden Labors liegen. Wir merken das in den Bereichen auch der Wohnungseinbruchskriminalität, dass wir Observationskräfte gar nicht mehr zur Verfügung haben. Auch im Bereich der Rockerkriminalität, der organisierten Kriminalität fehlen uns einfach die Observationseinheiten, um dem nachgehen zu können. Und ganz besonders dramatisch ist es ganz aktuell, selbstverständlich im Bereich der Terrorismusbekämpfung, weil wir ein extremes Spurenaufkommen haben, das natürlich möglichst zeitnah bewertet werden muss nach kriminalistischen Grundsätzen, um also tatsächlich zu vermeiden, dass wir irgendeinen Hinweis zu spät zur Kenntnis nehmen oder nicht rechtzeitig zu bewerten. Deswegen weisen wir ewig darauf hin, dass auch deswegen uns was durch die Lappen gehen kann und es können natürlich dort die Fehleranfälligkeit steigt, selbstverständlich dann.
Sagen Sie mal, auch wenn es nicht so trivial ist, sagen Sie mal eine Hausnummer. Wie viele neue Polizisten brauchen Sie?
Das kann ich Ihnen sagen. Ich kann Ihnen das bezogen auf Nordrhein-Westfalen sagen. Da brauchen wir 50% mehr Polizisten. Also wir brauchen statt 40.000 in etwa 60.000. Das ist sehr seriös. Bezogen auf die Bundesrepublik dürften wir seriös von 40.000 bis 50.000 zusätzlichen Polizeibeamten ausgehen. Das ist keineswegs verrückt, schon mal erst recht nicht, wenn wir das mit bestimmten anderen europäischen Staaten vergleichen, wenn wir das Verhältnis von Polizei zu Bürgern, zu Wirtschaftskraft und ähnlichen Dingen vergleichen, dann ist das eine Größenordnung, die im politischen Diskurs überhaupt noch nicht wahrgenommen, noch nicht angekommen ist, aber die tatsächlich sehr, sehr realistisch ist und die dringend erforderlich ist. Sie merken, die Diskussionen müssen in einer anderen Größenordnung geführt werden, als das derzeit der Fall ist. Ich hoffe, das wird in den Wahlkämpfen eine Rolle spielen.
Die Polizei in Deutschland, sie ackert zu viele Millionen Überstunden in den letzten Jahren. Das meldet die Polizeigewerkschaft heute. Wo die Polizeiarbeit konkret darunter leidet, darüber habe ich mit Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter gesprochen. Schönen guten Abend Ihnen noch, Herr Fiedler.
Danke Ihnen auch.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wer Sport macht, der leidet tendenziell seltener unter Depressionen. Bei Erwachsenen haben Forscher diesen Zusammenhang schon vor einiger Zeit bemerkt und jetzt auch bei Kindern. Forscher aus Norwegen haben etwa 800 Kinder beobachtet. Zu Beginn der Studie waren die Kinder 6 Jahre alt, die meisten wurden dann etwa 4 Jahre lang untersucht. Die Forscher testeten dabei zum einen die körperliche Fitness der Kinder, zum anderen befragten sie die Eltern, wie es ihren Kindern psychisch geht und zum Teil auch die Kinder selbst. Ergebnis: Kinder, die regelmäßig Sport machten, zeigten weniger Symptome für eine Depression. Die Forscher raten, Eltern sollten ihre Kinder unbedingt zum Sport animieren und nicht nur dafür sorgen, dass sie weniger am Fernseher, am Computer oder am Smartphone hängen. Es gibt ja so einiges, was uns vom Joggen abhält. Keine Lust, schlechtes Wetter, aber auch schmerzende Füße. Dagegen haben Forscher der TU Chemnitz jetzt etwas entwickelt. Und zwar eine Art smarte Socke. In diese Socke sind Sensoren eingebaut, die unter anderem die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur aufzeichnen, aber auch die Druckverteilung messen. Über eine App lässt sich dann nachschauen, ob der Fuß falsch belastet wird. Wenn ein Fußbereich zu stark beansprucht wird, dann schlägt die App automatisch Alarm. Die Forscher glauben, dass ihre smarte Socke vielen helfen kann. Einmal Hobbyläufern, dann natürlich Leistungssportlern und auch Ärzten und Pflegern, die in der Schmerz- und Unfalltherapie arbeiten. In den USA wird jedes vierte Kind Opfer von Mobbing an der Schule. Das steht in einer Studie von Psychologen aus Arizona. Sie haben mehr als 380 Kinder in einer Langzeituntersuchung vom Kindergarten bis zur Highschool begleitet. Jedes Jahr sollten die Kinder berichten, wie es ihnen geht, ob sie von ihren Klassenkameraden zum Beispiel gehänselt oder geschlagen werden und wie ihre Schulleistungen sind. Dazu kamen Einschätzungen von Eltern und Lehrern. Die Forscher sagen, anders als viele Leute denken, passiert das schlimmste Mobbing meist an den Grundschulen. Jungen seien deutlich öfter betroffen als Mädchen. Viele Kinder könnten sich im Laufe der Zeit zwar aus der Opferrolle befreien, es gäbe aber auch Fälle von Schülern, die praktisch von der 1. bis zur 12. Klasse ausgegrenzt und fertig gemacht würden. Die Wissenschaftler warnen, die Folgen für die Opfer sind verheerend. Mobbing schlage sich nicht nur auf die Leistungsfähigkeit der Kinder nieder, es zerstöre auch langfristig ihr Selbstwertgefühl und ihre sozialen Beziehungen. Eltern und Lehrer müssten deshalb verstärkt auf Warnzeichen achten und jede Schule brauche ein Anti-Mobbing-Programm.
D-Radio Wissen.
Das war die Redaktionskonferenz. Verena von Keitz und Thilo Jahn sind morgen wieder für euch da.
Gerne.
Macht's gut.
Schlaf schön. Aber erst später.
Ciao, ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.